Es ist schwierig für jemanden aus meiner Generation, sich vorzustellen, wie es damals war, dass Menschen, die gegen das System waren, inhaftiert wurden, gefoltert und sogar ermordet werden konnten. Das ist richtig heftig.
Leonor ist 26 Jahre alt und das damals, von dem sie hier spricht, ist die Diktatur in Portugal mit Einheitspartei, Geheimpolizei, politischer Verfolgung von Kritikern und so weiter. Das alles ist 50 Jahre her. Portugal feiert dieses Jahr das Ende der autoritären Herrschaft vor 50 Jahren. Ausgerechnet in diesem Jahr haben es aber Rechtspopulisten zur drittstärksten Kraft im Land gebracht. Wie passt das zusammen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Und Christina Weise wollte wissen, wie vor allem junge Portugiesinnen und Portugiesen auf die Diktatur und die Revolution vor 50 Jahren heute schauen. Wie prägt dieser Teil der Geschichte das Leben in Portugal heute aus ihrer Sicht?
Wenn ich an den 25. April denke, denke ich an das Recht auf einen nationalen Mindestlohn, auf bezahlten Urlaub, auf menschenwürdige Arbeitsplätze. Ich denke an Frauenrechte, an Gemeinschaft und Zusammenarbeit.
Leonor Rosas sitzt in einem Park im Norden von Lissabon. Um sie herum liegen Pärchen auf Decken, watscheln Enten über das Gras, rauschen Flugzeuge über den Köpfen hinweg. Knapp hinter ihr befindet sich die Außenwand eines Museums, an der Plakate kleben mit der Aufschrift April für immer. Daneben sind rote Nelken gemalt. Leonor ist 26, hat blondierte lange Haare, einen kräftigen Strich schwarzen Kajal auf dem oberen Augenlid und trägt ein Blümchenkleid. Ohne Nelken. Dafür baumeln sie an ihren Ohrläppchen in Form von selbstgemachten Ohrringen.
Wir finden immer neue und kreative Wege, dieses Symbol zu verwenden. Mir ist wichtig, so ein politisches Statement zu setzen, es zu tragen.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Denn rote Nelken sind in Portugal das Zeichen der Revolution. Der April, der Monat der Befreiung von der Diktatur. Gerade in linken Kreisen ist der 25. April als Feiertag gesetzt. Die Nelke ein Symbol des Neuanfangs. Das Ende eines Systems, das faschistische Züge trug und von Unterdrückung, Repressionen und Verfolgung geprägt war.
Es war ein stilles, trauriges, dunkles Land. Es gab keine Musik auf der Straße. Alle sprachen mehr oder weniger leise. Die Menschen sahen auf den Boden, sahen einander nicht in die Augen, aus Angst. Es konnte als Provokation angesehen werden. Männer kamen ins Gefängnis, weil sie ihre Freundin auf der Straße küssten.
Erzählt Diana Andringa. Sie ist heute 76 Jahre alt. Eine schmächtige Frau mit kurzen weißen Haaren und einer randlosen Brille. Mit 22 Jahren kam sie für 20 Monate ins Gefängnis. Der Vorwurf: Konspiration. Sie hatte mit Kommilitonen Flugblätter gedruckt, um andere darüber zu informieren, was wirklich los war in Salazar's Estado Novo, dem neuen Staat.
Portugal era país profund atrasado.
Miguel Cardina ist Historiker und forscht an der Universität von Coimbra. Er erklärt:
Portugal war ein zutiefst rückständiges Land, wirtschaftlich und was die Grundrechte anging. Die Diktatur kam nur bestimmten Gruppen zugute. Es herrschte extreme Armut, verbunden mit einer tiefgreifenden Ungleichheit, mit Perspektivlosigkeit. Viele Menschen flohen in andere europäische Länder. 30% der Bevölkerung waren Analphabeten, vor allem Frauen. Modernisierungsprozesse waren hier nicht angekommen.
Eine Schulpflicht gab es nur bis zur 4. Klasse. Bildung war zweitrangig. Die Menschen sollten arbeiten, in den Fabriken und auf den Feldern. Viele hungerten. Die jahrelangen Kolonialkriege zermürbten die portugiesische Gesellschaft. Es gab immer mehr Opfer. Innerhalb des Militärs formierte sich Widerstand. So lief am 25. April 1974, kurz nach Mitternacht, dieses Lied im Radio. Grandula Vila Morena, Ein verbotenes Lied eines linken Liedermachers, das Startsignal für die Putschisten, die Hymne der Revolution. Als die linksgerichteten Offiziere Lissabon mit Panzern besetzten, wurden sie von der Bevölkerung begeistert empfangen. Frauen steckten den Soldaten zur Begrüßung rote Nelken in die Gewehrläufe. Darum Nelkenrevolution. Diana Andringa war damals 25 Jahre alt.
Es war fantastisch. Wir lagen uns in den Armen, alle. Plötzlich gab es keine Doktoren und Bauern mehr. Alle waren Freunde und behandelten sich gleichberechtigt. Sie hoben ihren Blick vom Boden und lächelten sich an. Wir hatten ein anderes Land für einige Zeit. Ein Land mit Würde, mit Menschen voller Selbstbewusstsein und Achtung.
Es war ein Neubeginn, politisch, gesellschaftlich, kulturell. Das Land wurde innerhalb kürzester Zeit quasi von rechts nach links umgekrempelt. Bei den ersten freien Parlamentswahlen gewannen die Sozialisten. Dass die Diktatur so ein abruptes Ende nahm, hatte aber Konsequenzen für die Aufarbeitung. Die sei lange vernachlässigt worden, so der Historiker Miguel Cardina.
Na verdade, o 25 de Abril foi feito com a marca do antifascismo.
Der 25. April wurde als Zeichen des Antifaschismus begangen. Darum ist es so, als hätte es eine Aufarbeitung nicht gebraucht. In den 1970ern wurde offen gesprochen über die politischen Gefangenen, über die Gefolterten, über die Ermordeten. Es gab Verurteilungen, wenn auch nicht viele. Dann war diese Zeit vorbei, als ob die Erinnerungskultur in die Gesellschaft eingebrannt sei und der Staat sich nicht mehr drum kümmern müsste. Es gibt noch viel zu tun.
Denn die Zeit der Diktatur stünde zwar im Lehrplan, wie ausführlich sie besprochen werde, hänge allerdings stark von der jeweiligen Lehrerin oder dem Lehrer ab. Viele würden sich hauptsächlich auf die Nelkenrevolution konzentrieren. Rodrigo Andrade sagt, er habe großes Glück gehabt. Er sitzt auf einer Bank im Park neben dem portugiesischen Parlament. Dort arbeitet er als Assistent bei einer Kleinpartei, die sich für Tier- und Naturschutz einsetzt. Er ist 24 Jahre alt und trägt sein kurzärmeliges hellblaues Hemd über der beigen Hose. Er hat Politikwissenschaften studiert, weil er in der Schulzeit eine einschlägige Begegnung hatte.
Eu comecei mais interessar. Als
ich im 12. Schuljahr war, hat meine Geschichtslehrerin Zeitzeugen eingeladen. Ein Paar, das während der Diktatur im Gefängnis war und gefoltert wurde. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe gespürt und gesehen, wie viel sie geopfert und durchgemacht haben und wie stark sie für unsere Freiheit gekämpft haben. Leider haben nicht alle Schüler dieses Glück. Wir sollten diese Personen viel mehr anhören und feiern.
Sonst würde die Geschichte irgendwann in Vergessenheit geraten und jede und jeder könne die Vergangenheit so auslegen, wie es ihm oder ihr passe. Dies sei auf politischer Ebene mittlerweile zu sehen. Bei den letzten Parlamentswahlen im März ging die rechtspopulistische Partei Chega als heimlicher Wahlsieger hervor. Leonor stört, dass sich in Portugal nicht mehr Menschen gegen das Erstarken der rechtsgerichteten Parteien einsetzen und für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung und Rassismus auf die Straße gehen. Wie viele in Portugal, glaubt sie?
Ein Erbe der Diktatur ist, dass die Menschen sich hier wenig beteiligen, nicht auf die Straße gehen und demonstrieren. Dafür muss schon richtig was passieren. Zum Beispiel, als ein Richter wiederholt sehr sexistische, machistische Urteile fällte, da hat sich eine große feministische Bewegung gebildet und es gab Demonstrationen. Oder sehr selten Demos gegen Rassismus. Denn es werden hier Menschen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert, bedroht und sogar getötet.
Ein Problem, das für Historiker Miguel Cardina eins der problematischsten Vermächtnisse der Salazar-Diktatur ist.
Die portugiesische Gesellschaft weist auf verschiedenen Ebenen rassistische Elemente auf. Ich denke da an Polizeigewalt, an den Zugang zu Wohnraum, die Verteilung des Wohlstands, den Zugang zu Bildung und so weiter. Es gibt die weit verbreitete Meinung, wir Portugiesen hätten in Afrika in der Vergangenheit nichts Falsches getan. Dieses Denken hat sich bis heute gehalten.
Leonor möchte dagegenhalten und mit gutem Beispiel vorangehen. Sie ist Mitglied einer linken Partei und des jungen Beirats des Museums Gulbenkian für moderne Kunst, in dessen Park sie im Gras sitzt. Sie hat einen Podcast, in dem sie zusammen mit zwei weiteren Frauen auf die politischen Ereignisse der Woche zurückblickt und schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Anthropologie. Eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência, eu sou a abstenção. Ich wähle nicht, ich boykottiere. Ich bin Gleichgültigkeit und Unzufriedenheit, rappte der Portugiese Sam the Kid vor fast 20 Jahren. Allgemein liegt die Wahlbeteiligung in Portugal weit unter dem EU-Durchschnitt. Für Leonor wirkt auch hier die Vergangenheit nach.
Während der Diktatur sollten die Menschen nicht mobilisiert werden. Sie sollten arbeiten, beten und schön zu Hause bleiben. Leider macht sich das noch bemerkbar. Und was auch drin ist in vielen Köpfen, alle Politiker seien korrupt. Etwas, das Salazar den Leuten eingeredet hat. Er selbst, der Diktator, sei ja kein Politiker, sondern ein Problemlöser. Man brauche keine Wahlen, sondern nur eine Partei. Da gäbe es keine Verwirrung. Manches davon wirkt bis heute.
Heute geben mehr als 80% der Portugiesinnen und Portugiesen an, wenig oder gar kein Vertrauen in die Politik zu haben. Das zeigen Daten des European Social Survey, einer europaweiten sozialwissenschaftlichen Untersuchung. Alle 2 Jahre werden in vielen Ländern Europas die Einstellungen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen erhoben. In Portugal sei auch das Interesse an Politik gering. Das ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten, Altersklassen, Geschlechter. José Sotero ist 31. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit und gibt an einer Lissabonner Hochschule Seminare zu digitalen Medien und künstlicher Intelligenz. Er sieht vor allem noch viel Aufholbedarf bei der politischen Bildung, weil es in diesem Bereich zu wenige Initiativen gäbe. Egal ob privat oder staatlich. Das Thema müsse ernster genommen werden und mehr getan werden, erst recht angesichts der vielen Fake News. Da brauche es viel größere Anstrengungen.
Nós temos canal público. Okay? Nós temos uma estação pública, que é RTP.
Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Kanal, der Rest ist privat. Ein Kanal kann nicht alles übernehmen. Daher wünsche ich mir einen unabhängigen Sender, der ein Gegengewicht bildet zur Online-Desinformation. Wie funktioniert das Wahlsystem? Was ist eine funktionierende Demokratie?
Doch das mangelnde Vertrauen in die Politik nur auf die Diktaturerfahrung zu schieben, wäre zu kurz gesprungen, sagt José. Er verdient 700 Euro im Monat und davon kann er sich keine Einzimmerwohnung in Lissabon leisten. Ein WG-Zimmer kostet mindestens 500 Euro, also pendelt José weit zur Arbeit. Bezahlbaren Wohnraum zu finden ist ein Problem.
Wir können hier nicht mal genug verdienen, um uns selbst zu versorgen, geschweige denn eine Familie zu gründen. Da fehlt es mir an Lösungen aus der Politik.
Eine aktuelle Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Universität von Lissabon kommt zu dem Ergebnis, dass 65% der Portugiesinnen und Portugiesen den 25. April 1974 als das prägendste Ereignis in der Geschichte ihres Landes sehen. Eins, das zu großen positiven Veränderungen geführt habe. Besonders die Bereiche Gesundheitsversorgung, allgemeiner Lebensstandard, wirtschaftliche Entwicklung, Umweltschutz, gesellschaftliches Zusammenleben und Bildung werden genannt. Waren in den 1970er Jahren noch fast 1/3 der Frauen Analphabetinnen, weil sie kaum zur Schule geschickt wurden, sondern arbeiten mussten, sind es heute nur 4%. Die allermeisten Seniorinnen. Und auch in anderen Bereichen hat Portugal in den letzten 50 Jahren aufgeholt. Und manche Länder sogar überholt. Die portugiesische Verfassung gilt heute als eine der modernsten in Europa, jedenfalls auf dem Papier. Außerdem wurden vergleichsweise früh beispielsweise Abtreibungen entkriminalisiert und gleichgeschlechtliche Ehen legalisiert.
Es ist gut, dass damals nach der Revolution Leute in der Führung waren, die Visionen hatten und den Anstoß dazu gaben. In mancher Hinsicht ist die Verfassung aber fortschrittlicher als die Gesellschaft. Man kann zwar legal einen anderen Mann heiraten, aber die Gesellschaft hat noch kein Verständnis für die Verbindung. Man fühlt sich nicht wohl dabei, Hand in Hand zu gehen oder seine Liebe auf der Straße zu zeigen.
Das ist gerade für ihn als schwulen Mann wichtig. Hoffnungen machen ihm seine Studierenden, die zwar nur wenig jünger seien als er, aber freier denken würden und sich viel weniger von konservativen Mustern und Vorstellungen beeindrucken ließen, die in Teilen der Gesellschaft mit der langen Diktaturerfahrung noch immer zu spüren seien.
Christina Weise darüber, wie sie in der Wahrnehmung vor allem der jungen Portugiesinnen und Portugiesen bis heute Spuren hinterlässt. Portugal ist auch Berichtsgebiet unserer Korrespondentin Franka Welz. Mit ihr spreche ich über den Rechtsruck in Portugal, der lange quasi als Tabu galt. Guten Tag, Frau Welz.
Hallo, guten Tag.
Frau Welz, bei der vorgezogenen Parlamentswahl im März, da hat ja die Chega-Partei rund 18% der Stimmen geholt. Dabei ist sie ja erst 2019 zum ersten Mal überhaupt angetreten, hat damals einen Sitz ergattert im Parlament. Wie ist denn dieser rasante Aufstieg zu erklären?
Also das erklärt sich, glaube ich, vor allem mit der großen Unzufriedenheit im Land. Denn was Chega gelungen ist, dass sie sehr viele Proteststimmen auf sich vereinen konnten. Also die Leute wählen diese Partei weniger aus der Überzeugung heraus, dass sie ernsthaft glauben, Chega hätte jetzt Lösungen im Gepäck für die Probleme, die die bisherigen Regierungen einfach nicht in den Griff bekommen haben. Sondern das ist vor allen Dingen auch ein Signal an die politische Klasse, sage ich mal, die sich ja seit Jahrzehnten in Portugal an der Regierung abwechselt.
Lassen Sie uns vielleicht auf die Probleme noch mal kurz eingehen. Mhm. Welche sind es denn, die vor allem dieses Mal bei der Wahl eine Rolle gespielt haben?
Also was natürlich interessant war, ist, dass Portugal jetzt ja seit ungefähr 9 Jahren eine linke Regierung hatte und hat ja in dieser Zeit jetzt auch es geschafft, dass Portugal wirtschaftlich im europäischen Vergleich ziemlich gut dasteht. Aber trotz konsolidiertem Haushalt, gutem Wirtschaftswachstum sehen wir eben auch, dass vieles davon nicht in der Breite bei der Bevölkerung angekommen ist. Denn demgegenüber steht ein öffentliches Gesundheitssystem wie auch das Bildungssystem, die beide tief in der Krise stecken. Die Löhne sind sehr, sehr niedrig. Obwohl der Mindestlohn leicht erhöht wurde, liegt er immer noch bei unter 5 Euro pro Stunde. Im Vergleich dazu oder dagegen sind die Mieten und die Immobilienpreise sehr hoch, insbesondere in den Großstädten Porto und Lissabon. Das heißt, das geht nicht zusammen. Und dann verliert das Land auch noch seit Jahren buchstäblich seine Intelligenz und seine Jugend. Denn viele und vor allem die gut Ausgebildeten sehen keine Perspektive mehr in ihrem Heimatland und verlassen es deshalb.
Nun haben aber diese Probleme ja bislang nicht dazu geführt, dass rechte Kräfte dabei punkten konnten und Wählerinnen und Wähler überzeugen konnten, jetzt aber schon. Was hat denn da wirklich den Ausschlag gegeben letzten Endes?
Also was dieses Mal ein Unterschied war zu vorangegangenen Parlamentswahlen, ist zum Beispiel die Wahlbeteiligung. Die war so hoch wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. 66% aller Wahlberechtigten sind auch tatsächlich wählen gegangen. Und Chega mit dem ehemaligen Fußballkommentator André Ventura an der Spitze hat es tatsächlich geschafft, viele zu mobilisieren. Vor allen Dingen eben auch zum Beispiel das Thema Korruption war ein ganz großes Thema bei dieser Wahl. Es musste ja überhaupt vorgezogen gewählt werden, weil es Korruption Ermittlungen gab gegen das Umfeld des damaligen Premierministers Antonio Costa, auch gegen ihn selbst. Was wir sehen, ist, dass Chega in einem Segment punktet, in dem sich viele schwer tun, nämlich bei den jungen Menschen. Das zeigen die Zahlen auch. Also der Anteil junger und auch Erstwähler, die ihre Stimme an Chega gegeben haben, ist vergleichsweise hoch. Das ist eben auch etwas, was dazu führt, dass diese Partei jetzt gerade wächst, weil sie eben eine Gruppe einfängt, die sich im bisherigen System nicht so richtig wiederfindet.
Jetzt kommt dieser Rechtsruck ja ausgerechnet in dem Jahr so massiv, indem die Nelkenrevolution sich zum 50. Mal jährt. Wie wird das vor diesem Hintergrund im Land diskutiert?
Also es wird da eine gewisse Vergessenheit auch diskutiert. Und ich habe lange gesprochen mit einem Mann, der heißt Vasco Lorenzo. Der ist jetzt 81 Jahre alt und war damals einer der zentralen Köpfe in dieser Gruppe von Offizieren, die das System nicht länger stützen wollten, die sich halt diese Militäraktion ausgedacht haben. Und der ist natürlich viel auf Veranstaltungen und spricht auch in Schulen und dergleichen mehr. Und der hat gesagt, er stellt normalerweise immer die Frage, würdet ihr ein Leben ohne Freiheit akzeptieren? Und dann antworten die immer alle, sagt er, nein, auf gar keinen Fall. Freiheit ist ganz wichtig für uns. Und dann sagt er halt immer, na ja, Leute, aber dann seid auch vorsichtig, dass ihr nicht denen hinterherläuft, die, wenn ihr ihnen die Möglichkeit gebt, euch diese Freiheit wieder nehmen würden unter Umständen. Und dass man dann, wenn man mit dem, was die aktuelle Politik macht, nicht zufrieden ist, dann halt es gefährlich sein kann, sich den Leuten zuzuwenden, die vermeintlich einfache Lösungen anbieten. Und das ist so eine Diskussion, die natürlich gerade in diesem Jahr, wo man eigentlich ein halbes Jahrhundert friedlichen Umsturz und Übergang Portugals zur Demokratie feiern will, sehr interessant. Und die andere Diskussion ist, dass man eben sagt, das zeigt nochmal, der 25. April ist nicht ein historisches Datum, das alles geändert hat, ab dem dann alles gut war, sondern der Anfang eines Prozesses, der fortgeführt werden muss und der Arbeit bedeutet.
Bei dem Stichwort Prozess fällt mir ein, dass es ja vor einigen Jahren, Anfang der 2000er Jahre war es, glaube ich, schon mal so einen Aufschrei gegeben hat, als nämlich in einer TV-Show die Frage gestellt wurde, wer war der größte Portugiese aller Zeiten? Und da sehr viele der Befragten, gut 40%, meine ich, mit Salazar antworteten. Was ist denn seither beim Stichwort Aufarbeitung denn passiert? Ist man da inzwischen sehr viel weiter?
Es stimmt, das hat für ein gewisses Erschrecken gesorgt. Und ich sag mal, nach der Revolution war man ja sehr, sehr schnell. Also da ging es vor allen Dingen erstmal darum, die sichtbaren Spuren der Diktatur zu beseitigen. Also Denkmäler weg, Straßen und Plätze wurden umbenannt. Die Salazar-Brücke, das ist diese berühmte Brücke, die in Lissabon über den Tejo geht. Die wurde umgetauft in Brücke des 25. April. Man hat dann im Staatsapparat auch relativ rigoros aufgeräumt. Also tausende Beamte, die Salazar oder dann auch dem Nachfolger Marcelo Caetano treu waren, ausgetauscht oder vom Dienst suspendiert. Und ja, dann war erstmal lange Ruhe. Es gibt zum Beispiel eine ganz wichtige Erinnerungsstätte in Lissabon. Das ist das Aljube-Museum für Widerstand und Freiheit. Das war früher ein Gefängnis der politischen Polizei, wo eigentlich jeder, der verhaftet wurde, erstmal als Durchgangsstation durchlief. Also mehr als 15.000 Leute sind da durchgegangen, wurden da zum Teil auch gefoltert. Das ist heute ein Museum, aber eben erst seit 2015. Also mehr als 40 Jahre nach der Revolution hat man mal einen so wichtigen Ort erst eingerichtet. Es gibt verschiedene Vereinigungen, die sich auch um eine bessere Erinnerungskultur bemühen. Die bemängeln zum Beispiel auch, dass das Hauptquartier, das einzige der politischen Partei PIDE, auch mitten in Lissabon, das ist heute ein Luxushotel. Und da erinnert nur so eine kleine Plakette dran, was das eigentlich mal war. Und auch diese Plakette hängt nur da, weil diese Organisation sich vehement dafür eingesetzt hat. Also auch, weil das, glaube ich, vielleicht auch eine Seite dieses Themas ist, über die man nicht so gerne redet. Man freut sich halt darüber, dass man diese beispielhafte friedliche Revolution hatte. Wann gibt es denn schon mal einen Militärputsch, der tatsächlich dezidiert demokratische Ziele hat, also Demokratie einführen will und das dann auch tut? Aber der Punkt ist eben dann der mit den unangenehmen Seiten der Erinnerung. Und was macht man eigentlich mit den Orten, die man hat? Und wie vermittelt man das auch an die kommenden Generationen? Die Zeitzeugen werden ja auch nicht jünger. Das heißt, die werden auch irgendwann nicht mehr da sein. Das sind alles Dinge, wo es in Portugal noch Luft nach oben gibt.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Welz.
Sehr gerne.
Einschätzung von unserer Korrespondentin Franka Welz waren das. Und in der nächsten Folge geht es bei uns um die Wahlkampftaktik von Donald Trump. Mit welchen Themen und Versprechungen er punkten will, das hören Sie hier bei uns. Hören Sie da gern rein. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie es gut. Bis bald.